Wir wollen für diese Abendstunde ein Schriftwort lesen, das ihr eigentlich gar nicht aufschlagen braucht, weil das jeder auswendig kann. Die Stelle, die die meisten Menschen aus der Bibel auswendig kennen. Das ist Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wir wollen heute Abend eine Botschaft hören, die man die frohe Botschaft nennt. Wir wollen heute Abend das Evangelium hören. Und in diesem Vers finden wir das Evangelium. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das erste Wort, das wir hier sehen, das erste Nomen, der erste Substantiv, das ist Gott. Und wir können das Evangelium nicht verstehen, wir können das Evangelium nicht verkündigen, wenn wir uns nicht klar gemacht haben, wer Gott ist. Wenn wir das bei den Menschen anfangen. Das Evangelium fängt bei Gott an. Und wir müssen ein rechtes, ein biblisches Verständnis haben von dem, wer Gott ist. Wie stellen sich die Menschen in der Welt Gott vor? Wie stellen sich die Menschen in der Christenheit Gott vor? Wie stellen wir uns Gott vor? Ist es nicht so, dass in der Welt, ein Bruder hat es gesagt und mir ist das für immer im Gedächtnis geblieben, dass man sich Gott vorstellt als so einen alten Opa, der schlecht sieht und noch schlechter hört, der nicht mitkriegt, was wir hier alles auf der Welt machen, mit langem weißen Bart. Und ich möchte das überspitzen, der wie ein Weihnachtsmann ist, der uns gute Geschenke bringt. Wir machen mit unserem Leben, was wir wollen. Und wenn wir merken, uns fehlt da was, dann betet man zu dem lieben Gott und er schenkt uns das. Dafür ist er da. Das ist das Bild, das Menschen von Gott haben. Und dieses Bild ist nicht biblisch. Wenn wir an Gott denken, dann lehrt uns das Wort Gottes, dass dieser Gott unendlich ist. Dass er allmächtig ist. Dass er allwissend ist. Dass er heilig ist. Was ist eigentlich heilig? Ist ja ein Wort, das wir vielleicht öfters gebrauchen. Was ist die Heiligkeit Gottes? Es ist die Abgesondertheit von allem, was ungöttlich ist. Es ist die Einzigartigkeit Gottes. Wisst ihr, wir können Gott mit nichts vergleichen. Als Gott sich Mose vorstellt, sagt, ich bin, der ich bin. Wir als Menschen, wenn wir müssen erklären, was ein Hund ist und können die Sprache, was weiß ich, wenn Afrikaner oder von wo die Leute kommen und fragen, wie sieht ein Hund aus, dann können wir uns hinkauern und können das zeigen und bellen und so tun, dass er versteht, ah, okay, er meint jetzt einen Hund. Aber es gibt nichts, was Gott gleichkommt, was man darstellen, erklären könnte, was Gott ist. Gott kann sich selbst nur durch sich selbst erklären. Gott ist das Wesen, das von Ewigkeit her ist, das gewesen ist, als es nichts anderes gab. Und alles das, was ist, Alles das, was wir sehen, hat er geschaffen. Alles, was es gibt außer ihn, hat er geschaffen. Durch seine Weisheit gemacht. Ein Arbeitskollege hat mir mal erzählt, da hat er im Buchladen ein Buch gesehen und dort mit dem Titel Als Gott den Mann schuf, hat sie geübt. Und ich habe zu ihm gesagt, du musst vorsichtig sein, das ist Gotteslästerung, was du gerade sagst. Und er dachte, oder er sagte in diesem Sinn, dass Gott weiblich ist. Ich sage, das spielt keine Rolle. Gott ist Gott, der ist nicht männlich oder weiblich. Aber Gott übt nicht. Er ist vollkommen. Das, was er macht, ist das Beste, was man machen kann. Und um die Heiligkeit Gottes zu verstehen, mag ich ganz gerne Jesaja 6. Diese Stelle, wo Jesaja Gott sieht. Jesaja 6, und ich möchte von Anfang lesen, von dem ersten Vers. Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und sein Saum füllte den Tempel. Gott sitzt auf einem hohen Stuhl. Ich weiß nicht, ob wir eine Vorstellung haben, wie groß der Tempel war. Er war größer als dieses Haus. Höher, länger, breiter. Und Gottes Saum, die Ausläufer seiner Kleider, haben diesen Tempel gefüllt. Und er saß da drüber, auf einem hohen und erhabenen Stuhl. Eine Vorstellung von dem, wie groß Gott ist. Seraphim standen über ihm. Ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da stehen Seraphim, diese heiligen Wesen, die Engel. Die mit so einer Macht und Kraft ausgestattet sind, die uns Menschen zu hoch sind. Sodass einer ausgehen kann und 125.000 Menschen töten kann. Und sie nichts haben, was sie ihm entgegensetzen können. Und diese Wesen stehen vor Gott und bedecken ihr Antlitz, ihre Füße und rufen: Heilig, heilig, heilig ist Gott Zebaoth. Sie wagen es nicht, ihn anzuschauen. Und das, was Jesaja gesehen hat, war nicht Gott. Gott sagt, kein Mensch kann mich sehen und leben. Ein Mensch, der in die Gegenwart Gottes kommt, ist so, als wenn er in der Nähe der Sonne kommt, er verdampft. Kein Mensch kann Gott sehen. Und was Jesaja hier gesehen hat, ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt von diesem Heiligen, von diesem Allmächtigen und gewaltigen Gott. Gerade noch so, dass er nicht vergeht. Das ist unser Gott. Was ist die Welt? Die Welt ist das, was er geschaffen hat. Das zweite Wort, große Wort in diesem Vers. Also hat Gott die Welt geliebt. Das, was Gott geschaffen hat. Und aus dem Zusammenhang erkennen wir, es sind nicht die Berge und die Seen, es ist nicht die Bakterien in den Gläsern und diese komischen Kreaturen, die in der Tiefe des Ozeans leben. Sondern es ist der Mensch, um den es hier geht. Und Gott schuf den Menschen, schuf ihn nach seinem Bilde, schuf ihn so, dass er hinterher selber gesagt hat, es ist sehr gut. schuf ihn dafür, dass er für ihn lebt. Dass er für diesen Gott lebt. Dass er ihm dient. Und dass er mit seinem Leben etwas zur Herrlichkeit Gottes beiträgt. Kolosser 1, Vers 16. Denn durch ihn, das ist durch Christus, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Gott hat alles geschaffen, im Himmel und auf Erde. Diese Fürstentümer, diese gewaltigen Engel und die Herren der Engel, die Erzengel und die Menschen und die Königreiche hier auf dieser Erde. Alles durch ihn und zu ihm. Hat uns geschaffen, damit wir zu ihm, für ihn leben. Damit wir seine Herrlichkeit groß machen und ihm die Ehre bringen für das, was er tut. Und was haben wir gemacht? Gott und die Welt, Gott und der Mensch, was ist mit dem Menschen in der heutigen Zeit, auf den Gott schaut? Was sieht Gott in diesem Menschen? Ich habe letzte Woche in der Fortsetzung, als ich morgens gelesen habe, ein Wort gefunden und dieses Wort lässt mich immer noch nicht los. Wir finden es in Psalm 5. Und wir lesen von Vers 5. Psalm 5, Vers 5. Denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Du bringst die Lügner um und der Herr hat Gräuel an den Blutgierigen und Falschen. Und als ich das gelesen habe, bin ich stehen geblieben. Das sieht Gott in den Menschen. Und ich würde das ganz gern von hinten lesen, Vers 7, der letzte Teil. Der Herr hat Gräuel an den Blutgierigen und Falschen. Andere übersetzen an den Mördern und Betrügern. Der Herr hat Gräuel. Wissen wir, was Gräuel ist? Die schlimmste Empfindung, die man zu einem Wesen haben kann, ist Gräuel. Ich versuche das so zu erklären, ich glaube, die Schwestern werden das vielleicht besser verstehen. Was empfindet ihr, wenn ihr eine Schlange oder eine Spinne seht? Das ist Gräuel. Wir haben bei uns zu Hause Schlangen. Wir wohnen in einer Gegend, die ist recht moorig und da passiert es immer wieder, dass Schlangen über das Grundstück laufen. Wir haben das einmal, Geschwister Vogt waren bei uns, da ist eine Schlange bei uns durchs Wohnzimmer durchgelaufen. Und wenn meine Frau diese Schlange sieht, es ist irgendwie so eine Feindschaft zwischen Frauen und Schlangen, ja, egal was sie in der Hand hat, ob es ein Stock ist, eine Harke, ein Schaufel, eine Axt, die schlägt damit auf diese Schlange ein. Das ist mehr als Hass, es ist Gräuel. Sie kann dieses Tier nicht sehen und normal bleiben. Sie läuft nicht weg und hat Panik, sondern sie vernichtet dieses mit allem, was sie kann. Wisst ihr, das ist Gräuel. Und der Herr hat Gräuel an den Blutgierigen und Falschen. Die Mörder und Betrüger, der Herr hat Gräuel an ihnen. Und jetzt kommt der Anfang des 7. Verses. Du bringst die Lügner um. Man muss nicht ein Mörder sein. Man muss nicht betrogen haben und Menschen in den Ruin getrieben haben, indem man selber reich geworden ist. Das reicht, dass man lügt um von Gott getötet zu werden. Und irgendwie, als ich darüber nachgedacht habe, kam mir in den Sinn, diese Geschichte, die vor einigen Monaten geschehen ist, dort in Skandinavien, dieser Mann Breivik, der dort 88 Menschen getötet hat. Dieser Mann, der Mörder, der ist vor Gott ein Greuel. Und man denkt, er hat doch unschuldige Menschen dort getötet. Aber das reicht, dass diese Menschen gelogen haben, dass Gott sie hat töten lassen. Vers 6, der zweite Teil. Du bist Feind allen Übeltätern. Und auch hier, ich habe immer gedacht, der Mensch ist ein Feind Gottes. Diese Feindschaft wider Gott, die ist auf der menschlichen Seite. Und hier lese ich, dass Gott Feind aller Übeltäter, aller Sünder ist. So, wenn du Sünder bist, dann ist Gott dein Feind. Und dann der Anfang des sechsten Verses, die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Die Prahler, die Stolzen, bestehen nicht vor Gottes Auge. Man muss nicht mal lügen. Wenn da ein Mensch ist, der keinen getötet hat, der nie gelogen hat und stolz darauf ist, dass er nie gelogen hat und das anderen sagt, der kann vor Gott nicht bestehen. Für den gibt es einen Ort. Das ist die Hölle. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Und böse ist nicht das Böse, was wir denken, was böse ist. Nicht das, was in unserer heutigen Gesellschaft, in der alles irgendwie auf dem Kopf steht, böse ist und das andere, was nicht böse, gut ist, sondern böse ist das, was vor Gott böse ist. Und das haben wir hier gelesen. Es reicht aus, dass wir stolz und prahlerisch sind, um vor Gott als böse zu gelten. Das ist Gott und die Welt. So sind wir. So waren wir. Und so ist noch mancher von uns vielleicht. Und so stehen wir vor Gott. Und ich würde ganz gern zum Ende dieses Verses springen. Zu dem verloren gehen und ewiges Leben haben. So ist für den Menschen, der in diesem Zustand, und da haben wir jeden Menschen. Ich habe am Donnerstag eine längere Autofahrt mit einem Kollegen gehabt und wir haben, das war morgens früh, war dann so eine Morgenandacht im Radio gewesen und der Sprecher hat dann davon gesprochen, dass Gott barmherzig und liebevoll ist und dass wir das auch sein sollten. Hat er ein Beispiel angeführt, wie ein Polizist jemanden, der lebensmüde war, gerettet hat und immer mit diesem Gedanken, wenn er jetzt stirbt, kann ich auch nicht mehr leben. So. Und der Kollege sagt zu mir, ich glaube das nicht. Wenn ich mir angucke, was auf der Welt passiert, glaube ich nicht, dass Gott gut und barmherzig ist. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, es ist nur die eine Seite von Gott. Gott ist Liebe, aber Gott ist gerecht und heilig. Und ich habe ihm diesen Vers gelesen. Und für ihn war das was Neues. Er sagte, warte mal, dann kommt ja von den Politikern keiner in den Himmel. Die lügen doch alle. Ja. Und dann bin ich dahin gekommen, dass wer prahlt, auch nicht in den Himmel kommt. Dann sagt er, das kommt doch keiner in den Himmel. Von sich aus kommt keiner in den Himmel. Alle gehen verloren. Und lasst uns jetzt etwas darüber nachdenken, was das heißt, verloren gehen. Verloren werden. Habt ihr schon mal etwas verloren, was ihr nicht mehr wiedergefunden habt? Es ist weg. Man geht verloren in der ewigen Dunkelheit. So verloren, dass man nicht mehr wiedergefunden wird. Und das ist die gerechte Strafe für denjenigen, der geprahlt hat und für denjenigen, der umgebracht hat. Auch das, ich habe öfters darüber nachgedacht, ist das nicht ungerecht? Wisst ihr, jemand, der ein moralisch gutes Leben geführt hat, eine Strafe, die ewig dauert, für das bisschen Sünde, das er getan hat. Und selbst für irgendwelche Drogenkartellbosse, die Hunderttausende von Menschen auf dem Gewissen haben, deren Leben sie ruiniert haben, Tausende von Menschen haben, deren Tod sie selbst angeordnet oder vielleicht sogar selbst durchgeführt haben, eine ewige Strafe. Aber die Strafe ist ewig, weil man sich an einem ewigen Gott versündigt. Ich möchte ein Beispiel geben. Schaut, da ist ein Mann, der ist abends fremd in einer Stadt und es ist schon alles zu, außer so eine Bar. Und er geht in diese Bar, um dort irgendjemandem zu fragen nach dem Weg. Und während er da reinkommt, geht ihm ein Mann entgegen und hält zwei Gläser in der Hand und er rempelt diesen Mann an, sodass Gläser auf diesen Anzug, schönen Anzug von dem Mann mit den Gläsern verschüttet werden. Und anstatt sich zu entschuldigen, beleidigt der Fremde diesen Mann mit diesen zwei Gläsern. Wenn jetzt der beleidigte Mann ein guter Boxer ist, und das war in der Gesellschaft von Menschen, mit denen er zusammen gefeiert hat, die ihn kennen, dann wird er diesen Fremden verprügeln und wird ihm sagen, ich zeig dir, wenn deine Eltern dir es nicht geschafft haben, Manieren beizubringen, ich mach das. Und es wird die gerechte Strafe dafür sein, was er an ihm getan hat. Jetzt machen wir das anders. Jetzt war der Mann mit diesen zwei Gläsern der Boss der italienischen Mafia, der hier in Deutschland mit seinen Untergebenen Geschäfte gemacht hat in dieser Bar. Der wird sich nicht die Hände schmutzig machen. Der wird einen Wink machen, dem Mann im Hintergrund, und zwei Stunden später ist dieser Fremde tot in irgendeiner Gasse. Eine höhere Strafe, weil er sich an einem höheren vergangen hat. Und hier vergeht sich jemand an einem unendlichen Gott. Hier nimmt jemand die Ehre, die Gott gebührt, und nimmt diese Ehre sich und prahlt über etwas, was Gott ihm geschenkt hat. Und gibt Gott nicht die Ehre, dem ewigen Gott. Und deshalb ist es gerecht, dass er eine ewige Strafe bekommt. Ewig verloren wird. Das ist jetzt das Problem. So wie wir sind, haben wir keine Chance. Wartet unser aller die ewige Verdammnis. Und wir lesen in der Bibel, dass die Erde und der Himmel durchsucht wurde, wie man den Menschen retten kann. Wie man dem Menschen das ewige Leben geben kann, anstatt die ewige Verdammnis. Es wurde niemand gefunden. Johannes weinte. Und dann sehen wir das Lamm, den eingeborenen Sohn. Andere übersetzen den einzig geborenen Sohn, den einzigen Sohn. Lass uns das nochmal für einen Moment vorstellen. Lange vor der Erschaffung dieser Welt, lange vor der Erschaffung der Welt der Engel, die vorher gewesen ist, war Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei waren zusammen. Und diese drei waren eins. Und diese drei haben sich geliebt. In einer Art, wie wir uns das nicht vorstellen können. Und jetzt gibt Gott, und wir werden auf dieses Geben noch kommen, seinen einzigen Sohn. Er verlässt diese enge Gemeinschaft mit Gott und kommt auf der Erde. Er verlässt diese Ehrerbietung des Himmels, wo, egal welches Wort er sagt, die Engel das ohne Widersprechen tun. Verlässt diesen Zustand, in dem alle Wesen, die dort anwesend sind, sich vor ihm beugen und ihm Ehre bringen. Und kommt auf eine Erde unter Menschen, die sündig sind, die vor denen sein Charakter Gräuel empfindet. Und lebt unter diesen Menschen. Und diese Menschen geben ihm nicht Ehre. Diese Menschen suchen ihn zu töten. Allein was das bedeutet, dass er hier auf dieser Erde gelebt hat. Ich möchte zwei Beispiele sagen. Das eine ist vor der Auferweckung des Lazarus, als er dahin kommt und alle Juden weinen und Maria weint und dann fängt er auch an zu weinen. Und die glauben, er weint wegen Lazarus, aber er weint, weil er das nicht aushalten kann, dass die Menschen ihm nicht glauben. Gott nicht glauben. Gott, der nie gelogen hat, der alles, was er zugesagt hat, gemacht hat, dass sie ihm nicht glauben. Und er muss das aushalten. Und er weint, weil er das nicht aushalten kann. Die zweite Geschichte, als die Jünger dort den Geist nicht austreiben konnten aus diesem Jungen und sein Vater zu ihm kommt. Wie Jesus aufgebracht wird und sagt, wie lange muss ich euch tragen? Warum glaubt ihr nicht? Er lebt als Mensch. Auch in dem Körper eines Menschen. In dem Körper, der durch die Sünde geschädigt ist. Der schwach wird, der hungrig und durstig wird. Er lebt hier auf dieser Erde. Und dann stirbt er. Lass uns noch einmal zu Römer gehen, Römer 5. Vers 6. Denn auch Christus, da wir noch schwach waren nach der Zeit, ist für uns Gottlose gestorben. Als wir noch schwach waren, als wir noch Sünder waren, als es nichts gab, was uns hätte mit Gott versöhnen können, da ist er für uns, für Gottlose, gestorben. Lass uns noch einen Moment hier bleiben bei dem Sterben. Ich habe mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich gekreuzigt werden sollte. Ich glaube, ich hätte deshalb nicht so ein Problem damit, weil ich gar nicht weiß, was man dort empfindet, wenn man da dran hängt. Was das für Schmerzen sind, wenn man ausgepeitscht wird. Aber er war Gott, er wusste das. Er wusste, was ihn erwartet. Er ist dort nicht hineingestolpert und hat, oh, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Er wusste genau, wohin er geht. Und was es kosten wird, was es sein wird, zu sterben. Gestorben für Gottlose. Der siebte Vers ist so schön. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen dürfte vielleicht jemand sterben. Es passiert selten, dass wenn ein Gerechter getötet werden soll, jemand an seine Stelle springt und stirbt. Aber für einen Gottlosen, um des Guten, das kennen wir auch, dass Menschen für die Freiheit sterben, um das Gute, um anderen Menschen etwas Gutes zu ermöglichen, was sie nicht hatten und nicht haben können. Dafür sterben Menschen, vielleicht für einen Gerechten, aber wer stirbt für einen Gottlosen? Wer steht auf und sagt, tötet mich? Und lass diesen gehen. Und die zweite Frage ist, warum? musste Christus sterben. Konnte Gott nicht eine Vergebung finden, ohne dass Christus stirbt? Und ich möchte zurückgehen zu diesem Mann Breivik dort in Norwegen. Wenn jetzt sein Richter bei der Gerichtsverhandlung aufstehen würde . Ich möchte das lesen, 2. Mose, Kapitel 17, glaube ich. Nee, nicht 17, das ist in den 30ern. Kapitel 34, Vers 6. Wenn jetzt der Richter bei der Urteilsverkündigung aufstehen würde und sagen würde: Ich bin ein barmherziger, gnädiger und geduldiger Richter, von großer Gnade und Treue, und deshalb vergebe ich dir, Breivik. Du kannst diesen Saal als ein freier Mann verlassen. Die Schuld, die du auf dich geladen hast, vergebe ich dir. Was würde dann passieren? Was würde dann auf der Welt passieren? Was würde in uns passieren, wenn wir so etwas hören würden? Wäre das nicht Ungerechtigkeit? Würden wir nicht sagen, dieser Richter ist ein schlimmerer Mann als dieser, der die Leute umgebracht hat? Der lässt nicht Gerechtigkeit walten? Was würden wir von Gott denken, wenn er die Schuld, die gegen ihn getan würde, so wegwischen würde? Gott ist ein gerechter Richter. Und so musste an unserer Stadt jemand sterben, der größer ist als wir. Größer ist als wir alle. Als die 20 Milliarden Menschen, die bisher auf der Erde gelebt haben und jetzt noch leben. Der einzig geborene Sohn. Der Sohn, der Jesus heißt. Und ich habe darüber nachgedacht, dieser Name Jesus, der klingt so schön in jeder Sprache, in der ich ihn kenne. Jesus. Der Name, der den alttestamentlichen Namen Gottes, Yahweh, ich bin, in den Schatten gestellt hat. Der Name Gottes, den wir jetzt kennen, der Name Gottes, der auf der ganzen Welt bekannt ist, der Name, lasst uns Philipp aufschlagen, das ist meine Lieblingsverse. Philippa Kapitel 2. Von Vers 5. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht für einen Raub, Gott gleich sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Er hat es getan. Er ist gegangen. Er hat sich erniedrigt, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und Gott hat ihn erhöht und ihm diesen herrlichen, diesen großen Namen gegeben. Ich würde ganz gern noch einmal zurück zum Johannes gehen und noch einmal auf die Liebe schauen. Also hat Gott die Welt geliebt. Wir haben vorher von der Gerechtigkeit Gottes gesprochen und gesehen, dass der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan werden muss. Und jetzt ist die Frage, Gerechtigkeit und Liebe, wie kommt das übereinander? Ist jetzt die Liebe Gottes größer gewesen als seine Gerechtigkeit? Und ich glaube, das ist nicht so, weil Gott in seinen Eigenschaften unendlich ist. So, wenn ich die Gerechtigkeit Gottes auf einen Strahl in diese Richtung aufmalen würde und würde sagen, der geht einfach in die Richtung, und wir wissen, der Raum ist unendlich, der würde in diese Richtung unendlich gehen, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Und ich würde sagen, das ist die Länge. Und dann würde ich die Liebe Gottes auf diese Ebene machen und einen Strahl in die Richtung machen, der unendlich ist, sodass eine Ebene aufgespannt wird mit einer Länge und einer Breite, wo die Länge die Gerechtigkeit und die Breite die Liebe ist. Was ist jetzt auf dieser Fläche größer, die Länge oder die Breite? Es ist unendlich. Unendlich kann nicht größer oder kleiner als unendlich sein. Und so ist Gott unendlich in seiner Gerechtigkeit und unendlich in seiner Liebe. Und so muss seine Liebe sichtbar werden, damit seine Gerechtigkeit sichtbar wird. Und es war die Liebe, die den Sohn dazu gebracht hat, die Herrlichkeit des Himmels zu verlassen. Und ich möchte dort an Golgatha noch einen Schritt weiter gehen. Es war nicht das physische Blut, das aus dem Körper von Jesus geflossen ist. Es war nicht nur der Tod. Es war dieses Rufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Stellt euch dieses vor. Von Ewigkeit her war der Sohn bei dem Vater. Als er hier auf dieser Erde war, hat er die Momente, die er finden konnte, in der Gemeinschaft mit dem Vater verbracht. Als alle anderen geschlafen haben, ist er rausgegangen und hat gebetet. Er hat die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht und hat mit ihm hier gelebt und hat mit ihm gesprochen. Denken wir noch einmal an Lazarus, wie er so steht und so sagt, Vater, ich weiß, dass du mich hörst. Er hat in diesem Bewusstsein gelebt, dass der Vater ganz nah bei ihm ist. Und um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun, hat Gott unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Ungerechtigkeit auf Christus gelegt. Er hat sich von ihm abgewendet. Der Sohn Gottes hatte das erste Mal seit Ewigkeiten erleben müssen, dass der Vater nicht da ist. Und das war viel schlimmer als all die Schmerzen, die er ertragen hat. als all die Erniedrigung, die er als Gott von den Menschen bekommen hat. Dass sein Vater sich von ihm abwendet. Ja, dass sein Vater ihn dort tötet. Denn es waren ja nicht die Römer, es waren ja nicht die Juden. Es war der Plan Gottes so gewesen. Und Gott selbst hat dort seinen eigenen Sohn gegeben. Wie viel ist das? Also hat Gott die Welt geliebt. Was ist das für eine Liebe? Ich habe gesagt, das ist unendlich. Unendlich kann man sich nicht vorstellen. Hier, das kann man sich vorstellen. Was ist das für eine Liebe, den eigenen Sohn zu töten? Und wen hat er geliebt? 1. Johannes. 4:19. Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das, was wir in Römer gelesen haben. Er hat uns geliebt, als wir gottlos waren. Er hat uns geliebt, als in uns nichts war, was er hätte lieben können, sondern da war Groll. Da war Feindschaft. Und er hat uns geliebt. Und ich wünsche, dass in dieser Stunde wir Christus sehen konnten. Sehen konnten, wie er uns geliebt hat. Und dass wir dieses mitnehmen, lasset uns ihn lieben. Wir haben nichts. Wir haben es nicht verdient. Und er, dieser Große, dieser Herrliche, dieser Schöne, dieser Starke, Gott, hat uns geliebt. Und wir kommen in Johannes 3 als letztes auf das erste Wort. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So hat er uns geliebt. Und so lasst uns ihn lieben. Nicht lieben mit den Lippen, lieben mit dem Leben. Das sein, wozu er uns geschaffen hat, nämlich zu leben für ihn. Nicht für uns, nicht für unsere Kinder, für ihn. Und Gott gebe uns Gnade. Amen.